Ich hoffe, Sie hatten einen möglichst guten Start in diese neue Woche. Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen bei Wild umstritten. Wir haben drei Themen, drei Gäste, drei Meinungen und sprechen über das Folgende. Die Innsbruck-Wahl, die bringt viele Verlierer und zumindest eine große Überraschung. Dann gibt es auch Neues aus dem Spionagefall Egisto Ott. Da dürfte die FPÖ und die ÖVP nicht gut wegkommen und im Nahen Osten, da herrscht Angst vor einer neuen Katastrophe. Das alles besprechen wir mit unseren Gästen. Anna Schneid ist heute wieder bei uns, sie sind Buchautorin, Chefreporterin bei der deutschen Tageszeitung Die Welt. Schön, dass Sie da sind.
Hallo.
Dann freue ich mich über Rudi Fussi, Wortgewaltiger und SPÖ-nah PR- und Politikberater. Schön, dass Sie da sind.
Danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Und ebenso wortgewaltig ist Florian Klenk, Chefredakteur der Wochenzeitung Falter. Und Sie kommen vom Gericht. Erst heute haben sie den Stratosphärenspringer Felix Baumgartner auf den Boden der juristischen Tatsachen zurückgeholt. Gut, darüber sprechen wir nicht. Wir sprechen über Innsbruck. Im Superwahljahr 2024 ist das zweite Kapitel geschrieben worden, die zweite Wahl geschlagen, ganz konkret die Bürgermeister- und Gemeinderatswahl in Innsbruck. Und das vorläufige Ergebnis, was es die Bürgermeisterwahl betrifft, ja, die zeigt vieles. Die zeigt mal, wenn wir von unten beginnen, Florian Turski, der ÖVP-Kandidat, kommt gerade auf 10,4%. Elisabeth Mayer, die Kandidatin für die SPÖ, 15,2%. Markus Lassenberger, FPÖ, der hatte gehofft, dass er in die Stichwahl kommt, kommt er nicht mit 15,9%. Ganz oben gewinnt knapp aber doch Georg Willi, der Amtsinhaber. Und das ist die große Überraschung, Johannes Anzengruber mit 19,4%, ein ehemaliger ÖVPler, der sich quasi selbstständig gemacht hat. Und Rudi Fussi, wenn wir dann nochmal auf den Florian Turski schauen, es haben wir Salzburg und Innsbruck gehabt. Einen Trend könnte man schon ablesen. Immer viele Verlierer, die großen Parteien nämlich mehr oder weniger alle. Die ÖVP allerdings, die stürzt, oder anders gesagt, die hat auch in Innsbruck nichts zu melden, gar nichts.
Erstaunlich, ne? Trotz Rekordbudget, ich glaube, der Herr Turski hat pro Wählerstimme mehr als 100 Euro ausgegeben. Also ich kann mich an kein Wahl erinnern, was das je gab, wäre aber vorsichtig, Trends abzuleiten. Dass es für die ÖVP genauso schwer ist im Moment offenbar wie für fast alle anderen Parteien, die auf ihren wesentlichen Kernen den Umfang zusammengeschmolzen sind, ist unbestreitbar. Interessant und auffällig ist für mich, Willi als amtierender Bürgermeister so viel verloren, das ist schon erstaunlich, hat auch eine Spaltung hinter sich. Die SPÖ, Platz 4, aber zugelegt, die Neos völlig am Sand mit 3,2%, die KPÖ doppelt so stark wie die Neos.
7, glaube ich, die KPÖ.
Und das ist etwas, da kann man schon Ableitungen treffen. Wie gelingt es in den Städten? Weil die Städte sind ja für die SPÖ zentral. Die ÖVP gewinnt am Land, wir gewinnen in der Stadt. In der Stadt tauchen jetzt überall die Kommunisten auf. Und du bist im Kampf mit den Neos und den Grünen. Jetzt bist du nur Vierter. Schwierig, weil wir müssen dort gewinnen und am Land umgekehrt genau das Gleiche. Und insofern, ich würde die einzige Ableitung treffen, dass es neue Parteien wahnsinnig leicht haben von authentischen Menschen, weil dieser Anzengruber war irgendein Wirt von einer Alm und dann Vizebürgermeister, leidselig, keiner von den anderen und kommt in die Stichwahl. Ich glaube schon, dass das eine Erkenntnis ist.
Schauen wir da auch auf das Ergebnis, was jetzt die Parteien an sich betrifft. Hat Rudi Fuss eh schon viel gesagt. Ja, die Grünen mit 18,9% da auf Platz 1. Diese Liste, ja, das ist eben Johannes Anzengruber, dieser Hüttenwirt. Die FPÖ dann dahinter mit 15,2%. SPÖ auf Platz 4 mit 13,6%. Dann Neues Innsbruck ist es quasi diese gemeinsame Liste der ÖVP für Innsbruck und Seniorenbund. Da hat Florian Turski kandidiert. Die KPÖ hat zuvor nicht kandidiert, kommt es mit 6,7% in den Gemeinderat. Liste Fritz 5,5, Liste Alle 4,8. Gut, Frau Schneider, gehen wir das gleich weiter. Also ein sympathischer Hüttenwirt, der gestern quasi in der Sportmontur wählen geht, der zerstreitet sich mit der ÖVP, gründet seine eigene Liste, diese Liste ja, und schickt seine Ex-Partei ins Jammertal.
Mhm. Ja, deswegen finde ich es eigentlich eher mäßig überraschend, dass die ÖVP da jetzt nicht glorreich abgeschnitten hat, wenn man jemanden, der eigentlich zuerst nur in Wien herumgetourt ist, plötzlich jetzt nach Tirol abstellt und er sagt, das ist meine Stadt. Also ich glaube es ihm total, da ist er Tiroler, es passt schon.
Ist auch gebürtiger Innsbrucker, Florian Turski, ja?
Genau, alles gut. Aber man sieht ja trotzdem, wie das auf vor allem kommunaler Ebene die Leute trotzdem Gesichter wählen und einzelne Personen. Deswegen hat, glaube ich, der Herr Anzengruber aus diesen Gründen eher den Zuspruch bekommen. Natürlich ist es bitter für die ÖVP, dass es nach Salzburg irgendwie die zweite Watschen ist, aber ich würde, wie der Herr Fussi da jetzt keinen Trend dafür ablesen, weil Karl Nehammer, wie es dem gerade im Bund geht, das sind, glaube ich, ganz andere Zustände, wie es in Tirol ist. Und natürlich hat das auch mit der Zersplitterung zu tun. Es warnen ja ständig alle, dass es im Bund passieren kann. Wird vermutlich auch passieren, oder? Wir sprechen ja in den Umfragen für die Nationalratswahl auch von der KPÖ, von der Bierpartei. Neos und Grüne, okay, bei den anderen Kleinen, die sind auch drinnen. Aber Tirol ist ja schon italienische Verhältnisse, wenn man es so sehen will. Und natürlich haben da die Volksparteien damit zu kämpfen. Aber nochmal, das Problem der ÖVP ist da ja ein anderes. Da tritt der charismatische Typ, den Leute kennen und mögen, an gegen den aus Wien entsandten Retter. Und das hat nicht funktioniert. Und eigentlich müsste man in der ÖVP ja eher mal drüber nachdenken, welche Strategie man da gerade fährt. Man von der Leitkultur-Plakataktion, die ein bisschen in die Hose gegangen ist, jetzt über diesen eigentlich auch vorhersehbaren, würde ich sagen, zumindest Fehltritt, ist schwierig.
Mhm. Was sagen Sie, Herr Klenk? Also Florian Turski, eben ehemaliger Digitalstaatssekretär, wurde dann irgendwie weggelobt scheinbar und fährt da knapp 10% ein in Innsbruck. Also viel schlimmer geht nicht mehr.
Schaut nicht gut aus.
Super Analyse.
Gute Analyse, danke.
Nein, ich finde die Kommunisten eigentlich interessant, ja, dass sie nach Salzburg und Graz jetzt auch in Innsbruck hineinkommen, anders als die Neos, denen mir eigentlich viel vorwerfen kann, nur nicht, dass sie nicht eine unsachliche Politik machen, ja, weil die machen eigentlich eine konzise Politik, die Neos, auch die Meindl-Reisinger, ich meine, die schreiben Bücher, die haben gute Leute, die machen gute Oppositionsarbeit, aber ja, aus irgendeinem Grund werden sie nicht angenommen, während die Kommunisten interessanterweise das machen, was eigentlich der Babler machen will, nämlich für die kleinen Leute da sein, Kommunalpolitik im großen Rahmen, und die kommen damit durch und haben ein Glaubwürdigkeitsthema, also haben eine Glaubwürdigkeit mit den Themen leistbares Wohnen. Das finde ich eigentlich sehr spannend. Ich glaube, dass man das Wohnthema total unterschätzt. Mhm. Ich glaube, dass zum Beispiel die SPÖ Wien das Wohnthema unterschätzt. Es wird ihr noch furchtbar auf den Kopf fallen, dass sie in der Ukraine-Krise die Mieten um 9% oder was nicht, 10% angehoben hat und die Leute zu Bittstellern gemacht hat bei der Wien Energie. Nämlich das große sozialdemokratische Versprechen, Heizen und Wohnen wird kommunal verwaltet und daher billiger. Gar nicht, war überhaupt nicht billiger. Und die Kommunisten setzen sich da drauf und punkten. Und die FPÖ kriegt keinen Fuß in die Tür. Auch interessant. Ja, bis jetzt schauen die eigentlich gar nicht so gut aus, wie der Herr Kickl gerne hätte. Also ich wäre mir da gar nicht so sicher, ob das alles so smooth für den Herrn Volkskanzler läuft.
Nee, jedenfalls kann der Kickl im Bund nie bei 30 liegen oder 28, wenn er in den Städten so Ergebnisse auch nur ansatzweise hätte, wie man es jetzt in Innsbruck und Salzburg sehen. Es geht sie arithmetisch einfach nicht aus.
Gut, man kann es nicht ganz vergleichen. Man kann andere vergleichen. Local Heroes und andere Parteien.
Aber was man schon sagen kann, glaube ich, ist, die Probleme der ÖVP werden immer klarer. Die Probleme der ÖVP bestehen im Wesentlichen aus zwei Dingen. Das eine ist, sie ist verniederösterreichert quasi, intellektuell auch, was kein intellektueller Fortschritt ist, sondern eine leichte Abrüstung.
Also ich bin niederösterreichisch, bitte.
Ja, aber du bist nicht der ÖVP. Das ist
schon langsam tot.
Nein, aber ÖVP-Richtung steuern.
Der Herr Klepp auf die Wiener
Börse. Das Zweite ist, in Wahrheit ist die ÖVP nur mehr in der Hand des ÖAB. Da sitzen lauter Leute an den Schaltstellen, Nehammer, Wöginger, Sobotka, Kahner, die haben ja alle in ihrem Leben noch nie einen Tag in der Wirtschaft gearbeitet, und die ÖVP hatte früher eine Wirtschaftskompetenz. Die ist komplett weg. Die wird auch in Umfragen nicht mehr zugeschrieben. Also das ist für mich interessant. Die suchen ihr Licht an den Weg. Dieses, wir reden jetzt auch über Ausländer irgendwie. Diese Vertürkisierung, die ist abgeschlossen. Das ist vorbei, das ist entzaubert. Nehammer will sich nicht von Kurz distanzieren. Das ist ein schwerer strategischer Fehler, wie ich glaube. Und jetzt in dieses Match zu gehen, ich weiß nicht. Das Problem ist halt letztlich, 42% sagen, sie wissen zurzeit nicht, wen es von denen wollen sollen. Und ich glaube, dass die Leute da ganz ein gutes Gefühl haben, weil eine Aufstellung Babler, Nehammer, Kickl ist jetzt kein All-Star-Team. Das muss man leider sagen.
Ist es das nicht? Ich meine, in Deutschland ja, gibt es ja auch viel Kritik.
Ja, Merz, Lindner ist auch kein All-Star-Team.
Ja, aber eben, weil ich vorher gerade gesagt habe, die strategische Planung und so. Also ich finde ja, dass Nehammer auch oft irgendwie Unrecht getan wird. Zumindest habe ich nicht das Gefühl, dass der so viel verbockt oder richtig irgendwie mieser Politiker ist. Und er muss sich trotzdem viel anhören. Er hat ja gerade in der Zeit auch ein großes Interview gegeben. Eigentlich ziemlich solide, aber das geht immer relativ unter. Und auch diese ganze Leitkulturdebatte, die weiß nicht, ob sie aus Deutschland inspiriert war, könnte ich mir gut vorstellen, weil die CDU beschäftigt sich ja auch wieder damit in dem Grundsatzprogramm und so. Und grundsätzlich finde ich es für Konservative ja nicht falsch, sich des Themas anzunehmen, weil wer, wenn nicht Konservative, soll irgendwie Tradition, Bewahrung und so weiter, dass man es dann so platt macht und irgendwie allen das Gefühl gibt, wir als Mehrheit oder sind sie nicht einmal, bestimmen, was irgendwie jeder Einzelne an Traditionen zu befolgen hat, ist halt wirklich blöd gelaufen. Und das finde ich am schmerzhaftesten, weil wenn man irgendwie sehr pluralistische Politik landet, Gesellschaft wünscht, was ich für jede Demokratie begrüßenswert fände, dann kann es einem doch nur im Herzen wehtun, wenn die Konservativen keinen Fuß in die Tür kriegen. Weil nur so kann man ja irgendwie, auch Ausländerthema, kann man nennen, wie man will, aber man braucht Politik, die irgendwie einen Vorschlag hat, der halt nicht rassistisch ist oder irgendwie alle Ausländer raus, bla bla bla. Und das ist irgendwie das Problem von der ÖVP, dass sie da irgendwie die Pferde überhaupt nicht in Trab kriegt.
Florian Klenk, brauchen wir da nicht nur Wertekurse für unsere Zugewanderten, sondern auch konservativen Kurse für die Politiker? Oder ist konservativ dann einfach vorbei?
Ich glaube, dass der Nehammer, also ich glaube, er muss sich ja nur vom Fleischmann einmal trennen. Sie haben ja schon einmal einen guten Test, der Kommunikationschef, der auch unter Kurz da war und auch Beschuldigter ist in der Ratenaffäre und der da offensichtlich die Kampagnen ausheckt. Also ich weiß nicht, du weißt das wahrscheinlich besser. Ich würde mir ja mal die Frage stellen, wenn der österreichische Blasmusikverband sich von der ÖVP distanziert, nein, dann
ist Feuer am Dach.
Das ist ungefähr so, wie wenn sich der Zentralbetriebsrat der ÖBB von der SPÖ distanzieren würde und sagen würde, wir wollen mit euch nichts zu tun haben.
Blasmusikverband ist für den Nehammer das, was der Lewinsky für den Clinton war.
Oh, also nicht schlecht, Herr Fuss.
Ich habe ihn machen müssen, weil er mir gerade eingefallen ist, leider.
Aber. Also sagen wir mal so, ich bin ja deiner Meinung, dass das Land auch eine ordentliche bürgerliche Kraft braucht. Die Neos wehren das, aber die kriegen irgendwie die Stimmen nicht und die ÖVP will das offensichtlich nicht mehr sein. Ja, die will nicht bürgerlich sein im Sinn von bürgerlichen Werten, bürgerlichen Grundrechten, bürgerlichen...
Heinrich Meister. Also, je weiter du nach Westen schaust, das Grundproblem ist diese generelle Koordinatenverschiebung letztlich, dass Leute wie Buzek, Neisser und so weiter würden heute als Linke gelten im Koordinatensystem. Was man zu Tirol noch sagen muss...
Wer im Westen?
Wallner ist sicher ein bürgerlicher, Toni Martin ist ein bürgerlicher, der Hasler ist ein verlogener bürgerlicher, weil er vor der Wahl gesagt hat, die Sprache der 20er Jahre und dann war die Schwarze wieder okay. Weil sie mit irgendeinem Salzburger Industriellen ein Banschel oder zusammen ist, keine Ahnung, ist mir auch egal. Aber was man in Tirol sagen muss, diese zerrissene ÖVP, das Hauptproblem der ÖVP sieht man in Tirol. Warum? Du siehst es bei den Gemeinderatswahlen auch immer. Da kandidiert der ÖVP mit einer eigenen Liste und dann unter Wirtschaftsbund und wenn es noch ein paar lebende Senioren gibt, die auch noch extra. Und das heißt, dieses bündische System der ÖVP beweist ja, dass diese programmatische Grundlage, die jetzt auch von allen vermisst wird, ja so nie da war. Es war früher das christlich-soziale. Von der christlichen Soziallehre ist die ÖVP so weit weg wie von meinem Idealgewicht, glaube ich. Also insofern, da ist vieles zerfallen. Das ist eine Partei auf der Suche nach sich selbst, deren einziger Zweck Verwaltung und Machtakkumulation ist. Das hat sich auch, es ist aber auch logisch,
aber,
dass sich das so entwickelt.
Herr Klenk, Florian Turski selbst war sehr glaubhaft getroffen. Also der hat das wirklich so gar nicht erwartet. Er hat dann in der Reaktion gemeint, wir haben versucht darzustellen, dass wir ein Neuanfang für Innsbruck sind und die Bürgerinnen und die Bürger haben das noch nicht so wahrgenommen. Wie deuten Sie das? Ist das jetzt einfach, ja, wir haben das nicht gut gemacht oder die Bürger, der Bürger hat es noch nicht verstanden?
Ich glaube, die ÖVP hat nicht verstanden, was der Kurz mit der ÖVP gemacht hat. Nämlich, dass er sie, wenn man es ein bisschen bigger erzählt, kurz und klein geschlagen hat. Er hat alle, die widersprochen haben, die selber nachgedacht haben, aus dieser Partei mehr oder weniger entfernt und hat halt nicht eine Bewegung gemacht, sondern einen Fanclub. Mhm. So, jetzt ist der Popstar weg und der Fanclub ist da und hat keinen Star mehr zum Bewohnen. So. Und der Nehammer hätte die Chance gehabt, ich bin ja sehr geprügelt worden dafür, wo ich gesagt habe, er hätte das Zeug zu einem Staatsmann. Nach dem Terroranschlag zum Beispiel hat er durchaus gute programmatische Reden gehalten, wo er auch anstatt zu spalten ein. Aber er hat es nicht geschafft, sich von dieser ÖVP loszusagen und diese Figuren, ich muss sagen, Figuren, die, ich glaube, der Thomas Schmidt hat sie steuerbare Weiber genannt. Ich weiß nicht, ob es der Schmidt war. Also diese steuerbaren Leute, die eigentlich wenig Substanz haben, die sitzen dort halt jetzt. Ja? Und jetzt ist halt dann schon der Herr Wöginger ein großes Licht. Ja?
Und da muss es sehr dunkel sein.
Und der Herr Turski ist halt auch nicht aufgefallen als Digitalexperte, sondern was hat er gemacht als Digital?
Wobei das lustig ist, der Turski,
das merken die Leute,
der hat uns immer, der Turski, als wir zwei Busse an der burgenländischen Grenze gehabt haben mit behinderten ukrainischen Kindern, habe ich damals den Bischof Gletler angerufen. Der Toskozil hat mir einen Bus abgenommen und einen die Tiroler. Der Gletler hat den Platter angerufen und der hat seinen Büroleiter Turski gebeten, dass er mir anruft. Und innerhalb von einem Tag waren die dort in dem Wilden, glaube ich heißt das, in dem Stift und da war der Turski total, total hilfreich, ein Büroleiter halt. Ja. Und auf einmal war der Staatssekretär und dann Spitzenkandidat in Innsbruck. Und wenn man die Tiroler kennt, der Frank Stronach hat das gesagt, in einer unnachahmlichen Art und Weise, die Tiroler, die möchten nicht von Wien dominiert werden.
Aber das, jetzt
das ist in denen drin.
Aber die werden, allein dass die Frau Plackholm jetzt Digitalisierungs-Staatssekretärin ist,
allein, dass die Verbreitung in der Regierung ist, kennt man
das. Was da noch dazu kommt, weiß nicht, ob Sie das alle schon gesehen haben, zumindest einen wirklich schlechten Verlierer, ich glaube, das kann man so sagen. Ja. Gibt es Gerald Diapoli von der Liste Gerechtes
ist super,
Impfen? Das ist ja, das ist ehrlich. Schauen wir da mal, ja, schauen wir da mal, das ist wirklich ehrlich. Schauen wir da mal kurz rein, wie er sich da am Wahlabend dann quasi nicht bedankt hat.
Liebe Innsbrucker, es hab's uns, es hab's Leid wie wir sein. Mit Handschlagqualität, bodenständig und rustikal, es hab's uns gar nicht verdient.
Ja, ich hab's uns gar nicht verdient. Im wunderschönen Tiroler Dialekt, ja. Die haben das gern an.
Ja. Innsbruck ist gleich unans.
Was ist rustikal? Also rustikal ist ein Bauernstumm daheim zum Einrichten und so bodenständig verstehen, aber rustikal klingt für mich, weißt du, was man da
ist. Es fahren internationale Gäste wahnsinnig gerne nach Tirol. Also irgendwas Rustikales dürfte es dort schon geben. Was ich aber gerne noch ein bisschen angesprochen hätte, wäre die FPÖ. Das haben wir jetzt eigentlich eh schon gesagt, die das nicht so ganz reüssieren kann. Warum ist das jetzt so? Also 15,2% für die FPÖ, 3,4% Punkte verloren. Und hier hat man, oder weiß ich, im Grunde sicher, dass man womöglich in die Stichwahl kommt mit Georg Willi und dass man dann vielleicht sogar den Bürgermeister in Innsbruck stellt. Das hat aber so gar nicht geklappt. Was wäre deine Erklärung?
Naja, es war die mediale Berichterstattung davor, war ja quasi so FPÖ mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit liegt ja in dem bisher bekannten Umfang voran und gleichzeitig ist dabei gestanden, dass es wahnsinnig schwer ist, in Innsbruck Umfragen zu machen. Meine Interpretation ist, erstens städtischer Bereich für die FPÖ grundsätzlich schwerer, zweitens, da jetzt mehrere Mitte-Rechts-Listen im Vergleich zu anderen wollen, da hört sich schon mal automatisch was auf.
Weil sich die ÖVP da ständig abspaltet.
Genau. Und was ich aber glaube, ist, dass dieser Lassenberger, der wirkte ganz nett und so und sympathisch und normal. Ja. Und ich glaube, die Freiheitlichen aber jetzt wollen, das hat der Klaus Band in der Kronenzeitung, habe ich schon mal gesagt, geschrieben, dem Kickl fliegen nicht die Herzen zu, er sammelt die Zornigen. Ja. Und ich glaube nicht, dass so Walter Maischberger-Typen vom Ausschauen, Herr Karl-Heinz Grassers und so weiter, heute in der FPÖ noch so gut funktionieren wie unter Norbert Hofer bei einer BB-Wahl, weil die Leute hassen. Die wollen einen Rächer quasi, der sich hinstellt und nur nicht einer von denen ist. Und darum glaube ich, um den Geist zu schließen zu dir zum Kommunismus oder zur KPÖ, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leute jetzt alle Kommunisten wären, sondern da ist ein Ventil, da ist was, da drückt man halt drauf. Und genauso wird es bei Marco Boga und anders sein. Die Stärke der FPÖ in dem bundesweiten Umfang ist nicht die Stärke der FPÖ und auch nicht die Stärke von Herbert Kickl, ist die Schwäche da und das ist mir fest überzeugt.
Okay, gut, dann haben wir Innsbruck besprochen und schauen zu dem Skandal, der uns das schon seit längerem in Atem hält und halten wird. Die Spionageaffäre, der rund um den mutmaßlichen Russland-Agenten Egisto Ott, die zieht immer größere Kreise auf Otts Handy soll jetzt ein brisantes Dokument gefunden worden sein, eine parlamentarische Anfrage der FPÖ, ganz konkret des aktuellen FPÖ-Generalsekretärs Christian Hafenecker. ÖVP-Generalsekretär Stocker sagt dann heute dazu, es härtet sich damit immer mehr der Verdacht, dass Egisto Ott mutmaßlich nicht nur für Russland spioniert hat, sondern auch für die Kickl-FPÖ gewerkt hat. Ich wiederhole daher meine Frage, hat Kickl Österreich verraten. Herr Klenk, interessanterweise, niemand kennt diesen Egisto Ott, also bei der FPÖ zumindest, Christian Hafenecker nicht und auch Herbert Kickl nicht. Herbert Kickl letzte Woche vor dem Untersuchungsausschuss am Donnerstag sagt Folgendes im Einleitungsstatement zu Herrn Ott.
Ich kenne diesen Herrn Ott nicht. Ich habe diesen Herrn Ott nicht gekannt, außer von diesen Berichten in irgendwelchen Medien. Ja, und ich habe auch gar kein Interesse, diesen Herrn Ott kennenzulernen.
Gut, also kenne nicht und mit Russland weiß ich, dass es gibt, aber sonst auch nicht viel. Wie ordnen Sie das ein?
Naja, im Jahr 2016 gab es die erste Warnung an den ÖVP-Minister Sobotka, dass die Russen die Polizei unterwanderten. Die Warnung ging aber nicht an den Sobotka, sondern den Abteilungsleiter von diesem Beamten, der gewarnt hat, das war der Herr Weiß. Der zweite Verdächtige, der sich kurz darauf sozusagen in den Dienst des Herrn Masalek gestellt hat. Also mal ein bisschen gespenstisch. Und dann, nachdem er sich in den Dienst des Herrn Masalek gestellt hat, das ist der Wirecard-Chef, für die, die es nicht wissen, ein dezidierter russischer Agent, kurz darauf fängt der Herr Ott zum Spitzeln an. Und im Jahr 2017, Ende 2017, kriegt das BVD einen Hinweis, dass der Ott offensichtlich streng geheime Dokumente auf sein Handy spielt. Und am 2. Februar 2018 kriegt das Innenministerium noch einmal eine Warnung von einem Beamten. Sagt, Vorsicht, die unterwandern die Polizei. Und der Herr Kickl suspendiert darauf, aber nicht den Herrn Ott, sondern den Herrn Gredling, den Chef des Bundesamts für Verfassungsschutz, auf Betreiben des Generalsekretärs im Innenministerium, der den Herrn Ott sehr wohl kannte und den Herrn Ott und den Herrn Weiß eingesetzt hat, um das BVD zu stürmen. Ob das der Kickl gewusst hat oder ob ihm das nur in die Karten gespielt hat, wissen wir nicht. Ja, dass er gar nichts von Herrn Ott gewusst hat, ist eher die Frage, warum nicht, weil spätestens 2017 war es eigentlich in der Öffentlichkeit bekannt, dass der Ott suspendiert wird. Und da müsste eigentlich als Innenminister einmal seinen Geheimdienstchef fragen und sagen, wer ist denn dieser Herr Ott? Mhm. Also wenn er sagt, ich kenne den nicht, stelle ich mir die Frage, warum eigentlich nicht?
Nein, er hat schon gesagt, das ist aus den Medien, das kannte er dann schon.
Na, nicht aus den Medien, er müsste ihn ja kennen aus seinem Ministerium, weil er war ja Innenminister, als der Herr Ott, als der britische Geheimdienst den österreichischen Geheimdienst informiert hat, dass da einer spitzelt. Also wenn ich Innenminister bin und für die Sicherheit der Österreicher zuständig bin, dann würde ich doch einmal zum BVD gehen, der ist da gleich bei uns um die Ecken, und würde sagen, sagen Sie mal, wer ist denn dieser Herr Ott, der in der Zeitung steht? Also ein bisschen eine Selbstoffenbarung von Herrn Kickl.
Also dann hat Frau Schneider womöglich die ÖVP recht, wenn sie hier sagt, hat Kickl Österreich womöglich verraten oder Herbert Kickl, das heißt das
verschlafen, hat er ja Österreich verschlafen.
Das quasi, gut, das machen alle anderen auch gern. Aber,
naja, aber er war Innenminister.
Er war Innenminister. Nein, aber wie ordnen Sie das ein? Hat die ÖVP da schon ihren Punkt? Weil sie sagt, oh, sorry, aber das war unter seiner Zeit und das hat er nicht gestoppt.
Ja, also ich würde es ganz ähnlich sehen, weil es ist ja genauso befremdlich, wenn er einerseits lügen würde, was ich ihm jetzt nicht unterstelle, weil er sagt, er kennt ihn nicht, gut, dann müssen wir das mal glauben. Andererseits, wieso hat er dann unter Kontrolle gehabt, was in seinem Haus passiert? Und das ist ja genauso schlimm eigentlich für die zuschauenden Österreicher, weil wie ist unsere Sicherheit aufgestellt und wenn der Innenminister nicht mal weiß, was da so getrieben wird, so. Aber andererseits würde ich, wenn ich die ÖVP wäre, jetzt auch nicht so ganz laut vor mich hinrufen, weil das könnte ja auch noch sehr ungut auf sie selbst zurückfallen. Also wenn man sich jetzt daran erinnert, was letzte Woche so passiert ist, oder das glorreiche Interview mit dem Herrn Innenminister bei Armin Wolf, wo Herr Wolf mehrmals fragt, wie kann denn das sein, dass wir da seit Jahren irgendwie einen Typen sitzen haben, der spionageverdächtig ist und weitermacht. Ja, es ist doch großartig, dass wir das jetzt aufdecken und so, sagt auch der Bundespräsident. Also wir sind super, wir haben aufgedeckt. Und dazu kommt ja, dass im Rahmen des ganzen, wir erinnern uns, BVT-Hausdurchsuchungsskandal und so, damals 2018 war es, wie heute in der Presse netterweise daran erinnert wurde, eine gemeinsame OTS-Presseaussendung rausging, wo sie der Herr Nehammer noch an die blaue Seite gestellt hat. Also meinte, nein, wir...
Wir können das zuspielen, bitte. Frau Schneider, wir haben das natürlich vorbereitet. Tatsächlich damals gab es dann nach der BVD-Razzia Ärger. Und dann hat der heutige Bundeskanzler, der damalige ÖVP-Generalsekretär, das am 29. Mai 2018 ausgesendet. Das Vorgehen von Innenminister Herbert Kickl war selbstverständlich mit der neuen Volkspartei abgestimmt und akkordiert. Die Volkspartei übt daher hier keine Kritik am Innenminister.
Das Einzige, was ich mich frage, war das eigentlich zeitlich bevor oder nachdem der Herr Nehammer dem Herrn Kickl die Frau Nehammer als Mitarbeiterin in der Kommunikation angeboten hat? Das weiß ich nicht. Weil das ist ja auch lustig, nicht? Wenn der Herr Nehammer immer sagt, mit der Kickl-FPÖ geht es gar nicht. Aber ein paar Jahre vorher geht er zum Herrn Kickl und sagt, ich weiß, du, in der Kommunikation könntest du ein bisschen besser werden, meine Frau könnte da helfen.
Also ich war bei Sobotka.
Ja, ja, aber der Kickl hat diese Woche gesagt, der Nehammer war bei ihm und hat ihm seine Frau angeboten und der Stocker als Generalsekretär, was auch zeigt, was für ein guter Generalsekretär ist, bestätigt.
Aber ich möchte gerne auf etwas Grundsätzliches kommen. Im Jahr 2018, als der Kickl Innenminister war, hat das Innenministerium eine Warnung bekommen, dass im gesamten Bundesamt für Verfassungsschutz nur 2 Beamte zuständig sind für die Spionageabwehr in Russland. 2. Also so wie du und der Fussi. Mhm. Ihr 2.
Wäre keine gute Idee.
Also, ich muss ehrlich sagen. 2. Ja. 4 waren eigentlich Dienst zugeteilt, also wir 4. Ja. Und 2 von uns werden für die Türkei jetzt abgestellt und 2 für Russland. Und der Kickl macht daraufhin nichts. Sondern das Einzige, was der Kickl darauf macht, ist, dass er sich auf die Zeugenaussage des Herrn Weiß verlässt und eine Razzia gegen seinen eigenen Geheimdienst sozusagen macht, um den Geheimdienstchef abzusetzen und zu ersetzen. Und die Frage ist, ob dahinter der Herr Masalek gestanden ist, der gesagt hat, ich will ein neues BVD zum Herrn Weiß, sagt der Herr Weiß aus. Das ist dieser Beamte. Das heißt, egal ob der Kickl den Weiß und den Ott und all diese Leute gekannt hat, er hat sein Haus nicht im Griff gehabt. Und jetzt erzähle ich noch eine Beamtenklamotte. Ich habe sie für diese Sendung recherchiert. Die Frage ist ja, warum ist der Herr Ott nicht suspendiert worden? Weil man hat ja schon 2017 gewusst, was der auf seiner Festplatte hat, auf seiner privaten. Nämlich die Code-Tabelle des Berner Clubs. Also die geheimen Codes, mit denen sich der Berner Club verständigt hat. Das hat man gewusst. Und der BVD-Chef Kredling ist zum Staatsanwalt gegangen und hat gesagt, bitte Herr Staatsanwalt, legen Sie das nicht in den Akt. Weil sonst ist das in der Akteneinsicht, dann weiß das die ganze Welt. Bitte nehmen Sie das raus, schwärzen Sie das. Und man wusste, was der Ott hat. Warum ist der nicht suspendiert worden? Das Bundesamt für Korruptionsbekämpfung hat gegen den Ott ermittelt. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat sich Sorgen gemacht. Und das Innenministerium, Sektion 1, ist zuständige Personalabteilung, hat den Ott nicht suspendiert. Warum? Weil das Bundesamt für Verfassungsschutz und das Bundesamt für Korruptionsbekämpfung der Dienstbehörde nicht melden müssen, wenn sie etwas wissen. Also die haben in ihrem Ministerium offensichtlich eine Firewall, dass die Disziplinarbehörde nicht erfährt, was ein Russenagent denn mutmaßlich ertreibt. So, das hätte der Herr Kickl eigentlich wissen können, weil der hat die Zeitung gelesen, wie er gesagt hat. Der hat ihn aus der Zeitung gekannt. Das hat aber nicht geändert. Das würde ich ihm als ÖVP vorwerfen. Und nicht, ob er jetzt irgendwelche Chats hat. Das ist ein politisches Versagen, weil da könnte der Kickl mit einem Schnipper sagen, ich möchte informiert werden, was gegen den vorliegt und ich suspendiere den. Das konnte er auch machen, das hat er nämlich mit dem Herrn Gredling gemacht. Den hat er nämlich suspendiert. Da ist der Herr Goldgruber hergegangen. Da ist der Herr Goldgruber, das war der damalige, das war sozusagen der Bildner-Check vom Innenministerium, der Generalsekretär, hergegangen und gesagt, wir suspendieren jetzt den Herrn Gredling. Wir suspendieren ihn sofort. Also, beim Chef des Geheimdienstes hat er Druck gemacht, dass er suspendiert wird. Beim russischen Agenten, beim mutmaßlichen, hat er sich die Ohren zugehalten. Gut. Das ist ein bisschen merkwürdig. Und das also würde
diese FPÖ-OTS, die dann genauso verfasst wurde mit Codewörtern quasi, wie es sich die Russen wünschten für eine Anfrage. Das war ja nicht das erste Mal. Also diese Russophilie der Freiheitlichen, weil man immer sagt, naja, der Leitl hat auch gesagt zum Putin, Gott, die Diktatur war damals in der Wirtschaftskammer bei der Veranstaltung und alle anderen sind auch hingefahren. Der wesentliche Unterschied ist, es ist keine andere Partei in ein Vertragsverhältnis mit der Partei einiges Russland treten. Das waren nur die Freiheitlichen.
Gut, damit wir da ein bisschen Überblick haben.
Frau Steiner, ich habe mehrere Verträge gemacht. Wir können ja vielleicht noch kurz über die Ideenschmiede sprechen.
Das wäre
wirklich
Thema.
Die spannendste Geschichte ist und die ist ja wirklich...
Bitteschön.
Sollen wir das mal kurz erzählen?
Ja, freilich.
Also, im Jahr 2013 ruft jemand bei der WKStA an und sagt, ja, guten Tag, im Keller von der Ideenschmiede, das ist die Agentur der FPÖ, da liegen zwei Schachterle. Und da drinnen sind drei Verträge. Ein Vertrag, da steht drinnen, dass die Ideenschmiede zur Hälfte dem Herbert Kickl gehört. Mhm. Im zweiten Vertrag steht drinnen, dass diese Firma mit der FPÖ Kärnten einen Vertrag geschlossen hat, dass sie für alle Aufträge, die sie vom freiheitlich regierten Land Kärnten kriegt, 20% an die FPÖ abführt. Mhm. Also die haben die Bereitschaft zur Korruption in den Vertrag hineingeschrieben. Ja? So, 2005. 2010, 5 Jahre später, da war der Kickl längst schon beim Strache, nicht mehr in Kärnten. 2010 schließt der Kickl mit dem Chef dieser Firma Ideenschmiede, mit dem er geheim diese Firma betreibt, als Treuhänder, einen Vertrag ab, wonach er ihm 100.000 Euro gegeben hat, um die Immobilie dieser Ideenschmiede zu kaufen. Und zwar um 200.000 Euro von der BIC, von einem Herrn Stadelmann, der ist dann beim Benko gewesen. Und sie kaufen gemeinsam diese Immobilie. Steht Schalhuber. Sie kaufen gemeinsam die Immobilie, in der die Agentur, die Geschäfte des Landes Kärnten gemacht hat, residiert. Um 200.000 Euro. Und jetzt schaut mal auf die Firma Remax Immobilien. Da wird diese Immobilie verkauft. Um 1,2 Millionen, um das Fünffache. So. Und in den Verträgen, die der Kickl unterschrieben hat, steht drinnen, dass die Hälfte der Werbefirma, die nachweislich den damaligen Landesrat Scheuch geschmiert hat, wo der Geschäftsführer ausgesagt hat, dass er die Gewinne in der Bilanz versteckt hat, damit niemand sieht, wie reich er ist, der eine Yacht gefahren ist, der ausgesagt hat, dass ein Konto für freiheitliche Politiker, Landespolitiker hingestellt hat. Diese Firma gehört zur Hälfte dem Herrn Kickl und die Liegenschaft, auf der sie residiert, gehört auch zur Hälfte dem Herrn Kickl. So, und jetzt sagt der Herr Kickl, ich habe das alles gekündigt, diese Verträge. Und der Geschäftsführer sagt, ja, das hat er gekündigt, schriftlich. Aber ich finde das Schrift leider nicht. Und der Kickl sagt, ich habe es gekündigt, aber mündlich. So, jetzt eine Frage. Wenn du eine Firma hast, die 700.000 Euro Gewinn macht, würdest du sie, wenn sie dir jemand schenkt, würdest du verlangen, dass du einen Zettel kriegst, wo draufsteht, ich schenke dir diesen Anteil?
Ich würde es nicht nur verlangen, es ist ja rechtlich geboten, weil für die Durchführung im Firmenbuch zur Eindrung oder Änderung der Gesellschaftsstruktur
genau.
Brauchst du das.
So, der Notar wurde gefragt, hat der Herr Kickl diese Treuhandschaft gekündigt? Und der Notar hat gesagt, nicht, dass ich wüsste. Meine Theorie ist, der ist immer noch Eigentümer von der Firma. So, und diese Firma tritt ins Innenministerium heran und sagt, ich mache da gratis ein Logo. So, die Werber wissen, was das bedeutet, ein Logo zu haben, weil es wird weiterentwickelt, das wird gepflegt, das ist ein Riesengeschäft.
Anwendungsfälle,
das ist ein Riesengeschäft, so ein Logo zu haben. So, und da sind wir eben drauf gekommen, weil nämlich jemand angerufen hat und gesagt hat, da im Keller von der Ideenschmiede, da sind zwei Kisterle.
Wir machen die Kärntner gut nach für Fost, gell? Für nicht Kärntner vor allem.
Kisterlan.
Aber Ich mache da mal ganz kurz einen Doppelpunkt, weil wir kurz in die Werbung gehen. Das werden wir dann nochmal zusammenfassen, weil das ist schon durchaus komplex, aber das ist ein ordentlicher Verdacht.
Das ist
schon alles erwiesen sogar.
Nein, die Papiere gibt es.
Diese und es Verträge gab ein paar Geldtransfers.
Es gibt gar der Mitarbeiter, der Denschmidt, hat gesagt, wir haben 50.000 Euro zum Strache ausgebracht.
Es immer in der Zwischenzeit
und die Ermittlungen wurden abgedreht. So,
Achtung, wir gehen jetzt in die Werbung.
Von Bilacek, wer weiß.
Bilacek hat die da schlagen. Werbung ist so fad.
So, also, ja genau, bitte. Rudi Fussian begrüßt Sie zurück. Schön, dass Sie da sind. Wild umstritten mit Anna Schneider, Rudi Fussian und Florian Klenk. So, ist immer nicht verwirrt, sondern interessiert oder irgendwas dazwischen. Herr Klenk, fassen Sie das nochmal zusammen. Also
Firma Ideenschmiede. Es wird eine Firma gegründet, die dafür da ist, ungefähr 1,5 Millionen Euro Steuergeld zu kriegen in Form von Werbeaufträgen des Landes Kärnten und die sich verpflichtet, 20% davon an die Partei weiterzureichen. Also man könnte sagen, eine Schmiergeldagentur.
So. Die Herbert Kickl gehört.
Und im Firmenbuch steht drinnen, die gehört dem Herrn Sila. Der hat das im Wesentlichen zugemahnt. Mhm. Aber dieser Herr Sila hat einen geheimen Treuhandvertrag, den habe ich, der liegt bei mir. Und da steht drinnen, die Hälfte von der Firma halte ich für den Herrn Kickl. Mhm. Und die Gewinne dieser Firma gebe ich dem Herrn Kickl oder noch viel geschickter, ich verwende sie auf seine Anordnung hin. So steht das drinnen. So. Und der Kickl hat gesagt, ja, das war 2005, da war Knittelfeld, da war alles durcheinander, ich habe das nie gelebt, der Treuhandvertrag wurde nie gemacht. Und jetzt finde ich einen zweiten Treuhandvertrag aus dem Jahr 2010 und da ist das Gleiche mit der Liegenschaft. Da steht der Herr Kickl nicht im Grundbuch, sondern wieder der Herr Sila. Und der Herr Sila schreibt in diesen Treuhandvertrag hinein, den halben Kaufpreis habe ich vom Herrn Kickl, dem gehört die halbe Liegenschaft, die mittlerweile ja Millionen wert ist und 50.000 Euro Zinsen pro Jahr Zins kriegt. Jetzt stelle ich eine Frage. Warum versteckt der Herr Kickl sowohl seine Anteile an der Firma als auch an der Anteile an der Liegenschaft einer Firma, die Schmiergeldkonten für den Herrn Schäuble
macht? Wenn das stimmt, was Sie sagen, dann wissen wir den Grund.
Er sagt, das habe ich nie gelebt. Ich habe den Vertrag nie gelebt.
Mhm. Er hat doch nie die Frage.
Ich kaufe dir ein Auto ab und du gibst mir das Auto nicht, aber es gehört mir, es steht bei dir in der Garage. Ich sage, das habe ich nie gelebt, den Vertrag. Dann gehört es trotzdem mir. Mhm. So. Und das ist ein Problem, dass der Kickl seit 10 Jahren bei ihm schlummert. Mhm. So, und damals wollte die Justiz ermitteln und der Staatsanwalt von der WKStA, der Herr Heuberger heißt er, der wollte den Kickl einvernehmen als Beschuldigten und der Herr Pilnacek, kennen wir, hat eine Weisung erteilt, dass der Kickl nicht zu befragen ist.
Was im Wald der Skandal ist.
So. Das klingt nach einem Riesenskandal, Frau Schneider.
Das ist vor 10 Jahren geschrieben worden und jetzt taucht es halt auf im Ausschuss. Mhm.
Jetzt bin ich mir ganz sicher, worüber man sprechen soll, über die FPÖ oder überhaupt über Österreich. Da tun sich Abgründe auf, das wirkt alles, wenn ich es zugehört habe, Ihnen, Herr Klenk, Wespennest, da sticht irgendwo rein und es kommen ganz, ganz viele und immer mehr Wespen raus.
Das ist ja überhaupt das Problem, oder? Jetzt stellen Sie also die Frage, wird das irgendwie Wahlkampfthema werden oder nicht? Ich meine, es ist schon Wahlkampfthema, wählen im Herbst, also das kann ja gar nicht mehr von der Bühne gefegt werden und es ist erbaulich, wenn die Neos sagen, wir müssen das jetzt irgendwie bis Herbst aufklären. Das glaube ich nicht, dass man die ganzen Russland-Verstrickungen Österreichs bis Herbst aufklären kann. Aber vielleicht bin ich naiv. Nein, aber im Ernst, die Forderungen, die jetzt kommen, sind zwar verständlich, aber schwierig. Wenn die Neos jetzt sagen, nachdem was heute wieder ans Licht kam, wir brauchen auch einen Urschuss für Russland. Mhm. Ich glaube nur, dass die Leute da draußen das alles einfach nicht mehr hören können. Ich meine, wir reden in dieser Runde über alle diese Details und für die muss man schon gut eingelesen sein, um den Ganzen folgen zu können. Und wenn man schon langsam das Gefühl hat, dass jede Partei da irgendwie vielleicht mit dem Herrn Ott schon mal Kontakt gehabt hat, weiß ich nicht, wie das irgendwie ausgehen soll. Und das Grundproblem bleibt ja, dass das Sicherheitsempfinden nicht nur der Österreicher, sondern auch wenn man nach Österreich blickt, einfach immer nur angeknackster wird. Mhm. Weil ich meine, wie gesagt, in Deutschland wird sehr wenig darüber gesprochen. Wenn man sagt, Gisto Ott, glaube ich, hat keine Ahnung im politischen Berlin. Jetzt natürlich, die Geheimdienste will ich ausnehmen, aber in der Politik spielt es einfach keine Rolle, weil Österreich nicht so die große Rolle gerade im Weltgeschehen, über das wir eh noch sprechen, gerade spielt. Aber im Land muss man doch irgendwie schauen, dass das aufgerollt wird. Und deswegen halte ich ja mäßig von solchen Vorschlägen wie eben, machen wir nur einen U-Ausschuss, machen wir das, machen wir Strafverschärfungen, machen wir Bundestrojaner. Wie wär's, wenn wir irgendwie fähige Minister hätten, die nicht vor laufender Kamera erzählen, weiß nicht, warum da nichts passiert ist die ganzen Jahre. Also es muss
aber da bin ich ganz anderer Meinung. Ich finde, der Urschuss ist total wichtig.
Ich finde den Urschuss an sich wichtig als Instrument. Aber willst du mir nicht widersprechen, dass wir einen gewissen Überfluss an Urschüssen haben?
Nein, überhaupt nicht. Ich finde, die Urschüsse, die wir hatten, waren große Erkenntnismaschinen. Und alles, was wir über den Sebastian Kurz wissen und das Justizministerium wissen und über das Nicht-Funktionieren der Justiz wissen und über die Russen wissen und über den Herrn Benck und den Herrn Schmidt, das wissen wir aus Urschüssen.
Also, und wer ist Zitierverbot gibt.
Und das Zitierverbot, das ist eine große Erkenntnismaschine gewesen. Und dass heute nicht mehr der Herr Kickl an der Macht ist und nicht mehr die Frau Kneißl, ist unter anderem auch Urs Schützen zu verdanken und dem Journalismus. Also ich finde,
und der Blödheit von Herrn Schmidt, fairerweise.
Wir befinden uns in einer Phase, wir befinden uns in einer Reinigungsphase. Ja, das muss man einmal positiv sehen.
Alles brennt, wir reinigen jetzt.
Nein, es ist eine Reinigungsphase. Die Justiz funktioniert gerade ziemlich gut im Vergleich zu vor 10 Jahren mit der Idee Schmidt. Die Medien professionalisieren sich, arbeiten zusammen. Die Opposition entdeckt langsam die Waffe des Urausschusses. Also so diese Sicherungssysteme funktionieren. Ich bin da gar nicht so skeptisch.
Wo sind Sie da, Herr Fossé? Weil eben die NEOS heute einmal mehr tatsächlich einen eigenen Urausschuss gefordert haben.
Also selbstverständlich, weil ich glaube schon, dass das aufgearbeitet gehört, weil wir haben ja jetzt sozusagen den Ausschnitt, den wir sehen. Es gibt Analysen von der Verteidigung, von der Sicherheitsakademie, die klare russische Narrative erzählen, und wenn der Herr Stocker sagt, der Kickl habe Österreich verraten, da fallen mir sehr viele andere ein. Alle, der Herr Wolf, könnte man über den sprechen, man könnte sprechen über die Neugestaltung des Vertrages der OMV mit der Gazprom, ohne Zwang, den zu verlängern, damals unter reiner Seele, einer der besten Freunde von Gerhard Schröder, der wiederum der Gasgärt in Deutschland, die Frau Schleswig, die schwesige Ministerpräsidentin, die quasi gekauft wurde, damit Nord Stream propagandistisch verkauft wird und so weiter. Die Russen haben sich wirklich tief in unsere Demokratie eingegraben. Letzte Bemerkung, meine Sorge ist eine andere. Wir wissen, dass wir Transparenz brauchen, viel mehr als heute, aber wir wissen auch, dass es Bereiche des Staates gibt, wo es keine Transparenz geben darf nach außen. Und das ist der Verteidigungs- und
Sicherheitsbereich. Das wollte ich gerade fragen, Herr Klenk,
die Blackbox, die kannst du nur dann haben, wenn du weißt und das Vertrauen hast, dass die funktioniert. Und bei dem Zustand, der sich da offenbart, müssen wir uns Sorgen machen, dass das Ding überhaupt funktioniert, dass man uns ernst nimmt. Die letzten Hinweise kamen alle von ausländischen Diensten, auch bei diesem potenziellen Attentäter.
Nur ganz kurz. Ja. Ich will jetzt nur kurz festhalten, dass ich nicht gegen U-Ausschüsse per se bin. Ich habe gemeint, was das für ein Bild gerade macht und dass jeder Normalsterbliche sich denkt, auweia, oder? Jede Partei eröffnet gerade irgendeinen Untersuchungsausschuss gegen die andere, und dass das zum Wahlkampfding verkommt, das glaube ich halt, ist das Problem.
Ja, aber es stimmt ja gar nicht.
Aber das ist eine Richtschnur sein, dass man sagt, die Leute wollen es nicht.
Wir sind ja schon Journalisten, also bleiben wir genau. Es eröffnet nicht jede Partei gegen einen anderen Urschuss. Gegen die Grünen gibt es keinen Urschuss, gegen die NEOS gibt es keinen Urschuss, gegen die SPÖ gibt es derzeit eigentlich auch nicht wirklich einen Urschuss. Das ist sozusagen mit draufgelangt. Es gibt einen Urschuss gegen die ÖVP und gegen die FPÖ. Und es gibt einen Urschuss gegen die ÖVP wegen Inseratenkorruption, wegen dem, hoffentlich bald auch wegen dem Fall Benko. Und es gibt einen Urschuss gegen die FPÖ, weil man ihre Kickl-Ära aufarbeitet.
Also ich bin skeptisch, dass man bis Herbst wirklich das alles aufrollen kann.
Kann man nicht.
Das wollte ich sagen.
Ich wäre bei dir, wenn man sagt, vor einer Nationalratswahl, das Timing jetzt, heute halt für suboptimal, weil das wird dann irgendwann abgebrochen werden und wird dann nicht fortgesetzt. Mir erinnert das, was war das Ibiza-Urschuss, wurde auch so abgedreht. Nicht?
Ja, aber mir reicht doch schon mal zu wissen, erstens, dass unter der Ägide des Herbert Kickl die Sicherheit im Innenministerium überhaupt nicht gegeben war. Zweitens haben wir gelernt, dass der Herr Kickl als normaler Abgeordneter 18.000 Euro verdient hat, ein Zehner von der Partei und dann auch da als Abgeordneter.
Das ist ihm nicht aufgefallen.
Ist ihm nicht aufgefallen? 18.000? Ja,
also 3 Jahre lang.
Ich soll das verdienen, wenn ein erfolgreicher Unternehmer ist, soll das verdienen, nur wenn ich mich als Mann der kleinen Leute hinstelle. Und wir lernen jetzt, dass er offensichtlich, vielleicht bis noch immer, er bestreitet es jetzt, müssen wir festhalten, aber dass er ein stiller Gesellschafter über einen Treuhänder von einer ziemlich potenten Werbefirma war und eine ziemlich teure Liegenschaft von 1 Million besessen hat oder noch immer besitzt. So, das reicht mir jetzt schon mal.
Und behauptet, dass er der Einzige, der nicht aus dem System komme, obwohl keiner länger von der
Politik lebt. Material gibt es genug, keine Frage.
Ja, das finde ich absurd.
Ich weiß nicht, welcher große Denker das gesagt hat, aber er hat gemeint, und zu Österreich dann gemeint, in Österreich kann die Lage absolut hoffnungslos sein, aber niemals ernst.
Naja, weil wir es immer verblödeln, aber jetzt tun wir mal diesen Menschen, der nur im System war, der hat ja noch nie einen anderen Beruf gehabt, der hat nicht mehr ein Studium fertig gemacht. Ja. Also ich lese gerade die Biografie von Robert Reichler und von Gernot Bauer, die wirklich gut ist, wo man mal nachlesen kann. Der Mann war nur im System. Und er hat im System extrem gut verdient, 18.000, Das ist für manche Arbeiter der Jahreslohn. Und er hat offensichtlich auch noch still Firmen betrieben. Und jetzt ist die Frage, hat er auch Gewinne ausgeschüttet bekommen von der Firma zum Beispiel?
Und so der eigene Abgeordnete, okay, von Nader, also
ich sehe, da wird es auch einige Sendungen zu diesem Thema geben.
Also, dass er sagt, Orban ist sein Vorbild, ja, und ich schaue mir diese Konstruktion an und muss sagen, ja, das verstehe ich jetzt
besser. Aber das wäre wenigstens eine Kompetenz bei Kickl, Wirtschaftskompetenz. Mhm. Weil für Grundstückswert verfünffachen ist ja eine tolle unternehmerische
Leistung. Ist schon gut, da wird noch manche SPÖ-Bezirksräte von Neid ablassen.
So, gut. Wir geben wir so einen selbstdifferenten Schrebergärten, ja, genau. Ideenschmiede Schrebergarten e.V. wäre ein schöner so, Titel.
Das haben wir noch zu unserem letzten Thema. Und da kann ich schon mal sagen, das ist definitiv ernst. Da gibt es nämlich gar nichts zu verblödeln. Wir haben sie alle mitbekommen. In der Nacht von Samstag auf Sonntag greift der Iran Israel an. Zum ersten Mal direkt von iranischem Staatsgebiet aus. Das hat es zuvor noch nicht gegeben. Mindestens 300 Drohnen und Raketen sind da im Einsatz. Gemeinsam mit Verbündeten kann Israel 99% dieser Geschosse unschädlich machen. Jetzt wartet die Welt darauf, oder sie bangt, muss man schon eher sagen, ob und wie Israel auf diesen Angriff reagieren wird. Rudi Fussi, heute Nachmittag hat in Israel erneut ein Kriegskabinett getagt. Man weiß nicht ganz, was da rausgekommen ist. Das unterliegt der Geheimhaltung. Aber gut informierte amerikanische Quellen meinen, ein israelischer Gegenschlag könnte unmittelbar bevorstehen.
Also ich finde, dass das alle sind jetzt auf einmal Nahostexperten.
Ich lade die Nahostexperten ein.
Und wenn du gesagt hast, man kann das Thema nicht verblödeln. Ich meine, die historische Dimension ist, der Iran greift das erste Mal von eigenem Boden Israel an und die Frau von der Leyen stellt sich hin und sagt, unsere klare Botschaft an Teheran ist, wenn sie das noch einmal machen, dann denken wir über, können wir uns eine Verschärfung der bestehenden Sanktionen vorstellen. Also wenn man da nicht zum Blödeln kommt, weiß ich nicht. Der Gegenschlag des Iran wurde ja angekündigt über mehrere Kanäle, den Amerikanern mitgeteilt etc. pp. Es wird einen Grund haben, warum da in Wahrheit nichts durchgegangen ist. Das war ja ein Zeichen eines fallenden Regimes im Iran. Nach innen schaut es, wir tun was, uka, uka, uka. Ich mache mir Sorgen, dass Netanyahu das ausnutzt, weil Netanyahu ist einer der miesesten Figuren, glaube ich, im ganzen Nahen Osten immer gewesen.
In Israel, ja.
Hat zwei rechtsextreme Minister, die ihn da treiben in der Regierung. Und wenn der an der Macht bleiben kann, weil bei den Umfang ist er völlig unten durch, weil man ja immer eine Mitverantwortung für den 7. Oktober gibt. Ne? Und der könnte schon ausnutzen. Nur meine Sorge ist ja da unten eine ganz andere. Da reicht ja im Moment ein Funken. Und das kann dort explodieren, aber, weil es so viele Leute gibt, die ein Interesse daran haben, dass zum Beispiel dort alle Medien hinschauen und nicht so in die Ukraine und den Chinesen, die könnten dann auf Taiwan lustig werden etc. Also ich glaube schon, dass das sehr, sehr ernst ist. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass zum jetzigen Zeitpunkt der Netanyahu da relativ isoliert dasteht, wenn er da glaubt, jetzt kann er zurückschlagen. Die Amerikaner haben ihm da klare rote Linien gesetzt. Die waren ja nicht informiert vom Angriff
mit der Maske. Ich möchte auf das eingehen, was ich gerade am Rudi Fussi, das war jetzt quasi, ja, ich mache jetzt eigentlich ein innenpolitisches Signal. Wir haben ja gesagt, Uga-Uga-Angriff. In der arabischen Welt wird dieser Angriff tatsächlich auch belächelt. Oft von Gurkenangriff ist da die Rede. Und es gibt schon auch die einen oder anderen Experten, die sagen, es wäre Israel ganz gut, beraten, das einfach mal sein zu lassen. Iran hat meinetwegen hier ein bisschen auf die Brust geklopft. Israel hat 99% dieser Geschosse unschädlich gemacht. Zum Glück kein wirklich großer Schaden. Lassen wir es gut sein. Was denken Sie, wie wird es da weitergehen?
Ja, es hoffen viele, dass Israel nichts machen wird, auch die meisten Experten, aber es glaubt, glaube ich, nicht wirklich niemand, dass sie wirklich nichts machen werden. Also wie gesagt, wir wissen das ja alle nur aus allen möglichen Berichten, aber heute war ja in den israelischen Medien, dass in diesem Sicherheitsrat, der eben letzte Nacht getagt hat, schon besprochen wurde, dass reagiert wird, aber eben noch nicht wie und wann. Mhm. Aber schon allein eben, dass man sehr nicht sofort reagiert hat, irgendwie schon bedächtig wirkt, ist natürlich schon dem Einfluss der USA geschuldet, eben der Position, in der man ist. Und man muss eben von Netanyahu nicht sehr viel halten, um von Israel viel zu halten.
Richtig.
Und das finde ich ja trotzdem der beste Punkt, wenn es überhaupt einen guten Punkt an dieser ganzen Sache gibt, ist, dass dieser Angriff zwar abzusehen war vom Iran, aber wie viele hinter Israel gestanden sind, oder? Ich meine, da waren die USA, Frankreich, Großbritannien und Jordanien, was ja Wahnsinn ist, obwohl die ja gestern dann auch via Presse mitgeteilt haben, dass sie das eigentlich nur als Selbstverteidigung gemacht hätten.
Weil Jordanien hat ihm einige dieser Geschosse abgeschossen.
Genau. Aber indirekt haben sie halt Israel unterstützt. Und das ist ja, könnte schon so ein Turning Point sein, wenn Israel sich jetzt irgendwie so verhält, dass man im, ich würde überhaupt nicht Israel ansagen, was sie zu tun haben, weil das glaubt die ganze Welt, das ständig machen zu müssen. Und das möchte ich nicht. Aber wenn das irgendwie so ein Turning Point sein könnte, darauf zu kommen, dass der Iran das Sicherheitsproblem ist in der Gegend und nicht Israel. Und so schaut es ja aus, weil Israel hat arabische Verbündete. Und das muss man jetzt irgendwie ein bisschen auf Samtpfoten, glaube ich, austarieren. Aber ich glaube schon, also wie gesagt, ich bin auch kein Experte, aber Experten sagen, dass das Israel reagieren wird. Aber die Frage ist eben, wie. Und ich vermute dann eher, dass es auf militärische Ziele gehen wird. Das muss ja nicht einmal direkt im Iran sein. Das kann ja in allen Proxys sein, die der Iran so anfüttert, oder? Im Libanon oder in Syrien, wie es schon war. So, sei alles dahingestellt. Aber ich glaube schon, dass eine Reaktion kommen wird. Und ja, Netanyahu ist unberechenbar. Ist so. Aber ich nehme auch an, dass er weiß, dass er die Amerikaner zum Beispiel braucht und deswegen vielleicht hoffentlich nicht den Iran jetzt angreift.
Florian Klenk, US-Präsident Joe Biden hat gestern Morgen dann noch gesagt, ich verurteile die Angriffe des Irans auf das Schärfste und bekräftige Amerikas eisernes Engagement für die Sicherheit Israels. Das ist mal klar. War ja auch in der Nacht von Samstag auf Sonntag, dass die US-Amerikaner hier geholfen haben. Israel dabei geholfen haben, diese Geschosse abzuschießen. Alles, was aber Offensive wäre, das würden die Amerikaner so gar nicht gutheißen. Wie ordnen Sie dieses Spannungsfeld ein?
Also ich finde, man muss schon einmal dazu sagen, dass Israel zuerst mal die iranische Botschaft in Damaskus angegriffen hat. Jetzt kann man sagen, Konsulat, aber einen diplomatischen Ort, jetzt kann man sagen, da drinnen verschanzen sich die Hamas-Leute. Und
das Konsulat steht im Übrigen nur, es wurde nur im Nebengebäude.
Wenn sich die Gruppe Wagner in der russischen Botschaft in Wien verschanzen würde, um das Burgenland anzugreifen, da hätte man wahrscheinlich auch... Aber man muss mal sagen, das ist...
Uhudler-Bataillone wurden
das ist einmal ungewöhnlich gewesen und war klar, dass es eine Reaktion geben wird. Ja? Und man muss jetzt hoffen, dass es keinen Flächenbrand gibt und dass sich das nicht aufschaukelt. Ich glaube, dass sich die... Wir hatten letzte Woche einen interessanten, wie ich finde, leider zu wenig beachteten Kommentar einer Gruppe von zumeist sozialdemokratischen Diplomaten, die sich im Außenministerium, sozusagen in den Personalgruppen, die nennen sich, glaube ich, die offene Liste, also Neos, und die doch sehr deutlich, wenn man das genauer gelesen hat, die österreichische Position und eigentlich auch die SPÖ kritisiert haben für ihre Israel-Politik und sagen, echte Freundschaft bedeutet auch einmal dem guten Freund die Wahrheit zu sagen, so wie das die Deutschen tun, so wie das die Amerikaner tun, und zu sagen, was ihr da seit einem halben Jahr in Gaza macht, hat eigentlich keine, ich weiß nicht, wo das hinführt. Ja, bei 30.000 Toten und 70.000 Verwundeten und ich weiß nicht, 8.000 Verschütteten. Also wo geht das weiter? Ja, was ist die Alternative? Jetzt kommt, wird der Iran angegriffen, jetzt machen wir einen Flächenbrand. Also es muss ja irgendwann einmal einen politischen Way Out geben. Und den sehe ich eigentlich nicht.
Wir dürfen nicht so tun, weil es wäre der Angriff auf das Konsulat in Damaskus sozusagen der Startpunkt gewesen, weil in Wahrheit aus israelischer Perspektive wird so gesehen, dass der Iran seit Jahrzehnten eben diese ganzen Proxys finanziert. Die Hisbollah hat ja, glaube ich, weiß nicht wie viele 1.000 Raketen bezahlt vom Iran. Und ich glaube halt, dass das noch ein ziemlich, das war ein total sauberer Schlag dort. Das Konsulat steht noch, das Nebengebäude, wo die drin waren von den Revolutionsbegleitern, Nur das ist weggebombt worden. Das war ein legitimer Angriff, weil eine Konsulatin unterliegt ihm nicht dem Schutz, im Unterschied zu einer Botschaft. Ich weiß nicht, ich glaube halt, das Problem ist, wie kommst du da überhaupt in eine Perspektive hinein, wenn du da anschaust, was da alles passiert ist in Camp David, mit Arafat, dann Netanyahu wollte damals schon nicht, wurde gezwungen zum ersten historischen Handschlag mit Arafat. Dann kam Ehud Barak hat dann entschieden, anders agiert und freundlich und versucht, was weiterzubringen, dann wollen die Palästinenser wieder nicht. Die Hamas will jetzt noch immer keinen Geiseldeal, egal was man denen anbietet. Warum darf man sich nicht wundern, wenn der oberste Poste, Herr Haniyeh, drei Kinder und einige, wie er selber gesagt hat, einige Enkel verliert und dann 10 Minuten später mit seiner Frau das Victory-Zeichen gemacht wird.
Das ging in den sozialen Medien, ja.
Also willst du mit solchen Gestörten reden? Ich meine, das ist ja krank.
Aber trotzdem hat Israel jetzt wahrscheinlich vielleicht ein bisschen das Momentum wieder, weil ich glaube, das haben Sie auch angesprochen, ist schon ein bisschen... Hier merkt man schon, warte mal, Ja, doch, da gibt es schon den Iran, der ist ein gefährlicher Player. Und plötzlich ist man wieder ein bisschen mehr vielleicht
auf Seite. Ist es wirklich wie, als wäre man kurz rausgezoomt und sieht, dass der ganze Krieg, der da gegen die Hamas stattfindet in Palästina, ein Krieg des Iran gegen Israel ist. Mhm. Ja, und deswegen endlich wieder alle aufgewacht sind und gesagt, ah ja, wir unterstützen ja Israel. Und niemand, glaube ich, ist für irgendeinen Toten in Gaza, der nicht zu Hamas gehört. Aber diese 30.000, das ist halt auch Angabe der Hamas, wie viele davon Hamas-Kämpfer sind und wie viele Zivilisten, weiß nicht und lass ja dahingestellt. Aber nochmal, ich finde es immer noch irritierend, auch nach einem halben Jahr, dass Israel sich ständig dafür rechtfertigen muss, dass es sich verteidigt und dass es halt alles tut, was es muss, um die Hamas irgendwie auszurotten in Palästina. Und nochmal, wir müssen nicht über Netanyahu jetzt sprechen und ob alles in Ordnung ist, was er tut, aber am Ende fällt es immer auf Israel zurück. Und wir waren jetzt so weit nach diesem halben Jahr, dass sie alle zurückziehen, oder? Dass eben die USA sagt, hu, Vorsicht, auch Deutschland, ha, schwierig, schwierig. Und jetzt ist endlich der Moment da, weil wir sind da und unterstützen euch. Und da geht es nicht mehr um Waffen oder so. Die Israelis haben gerade bewiesen, dass sie das fantastischste Luftabwehrsystem haben, glaube ich, dass es gibt. Also es geht nicht darum, ob Deutschland jetzt 5 Helme schickt oder nicht, aber da geht es einmal wirklich, glaube ich, um die symbolische Rückendeckung des Westens.
Und dann können wir eigentlich, ja, wenn wir es um es abzuschließen, das können wir einfach mal schauen, wie dann auch die israelische Politik jetzt mit genau dem, wie Sie gesagt haben, mit diesem Momentum vielleicht jetzt eigentlich umgehen wird, ob man das schätzen wird oder ob man eben, wie Experten auch sagen, in diesem Nahen Osten muss halt immer zeigen, ja, ich bin jetzt der starke Mann und daher mache ich Bumm, ob es darauf hinauslaufen wird. Okay, ich bedanke mich sehr für eine sehr interessante Sendung. Anna Schneider, Florian Klenk, vielen herzlichen Dank, Rudi Fussi. Ich bedanke mich auch sehr bei Ihnen. Morgen dringender Sporttipp. Red Bull Salzburg versucht in der Eishockey-Liga auf eigenem Eis in Salzburg Meister zu werden. Der KAC hat da was dagegen und hat auch tatkräftige Argumente. Da wird versuchen, das zu verhindern. Puls 24 zeigt dieses Spiel live aus Salzburg aus dem Volksgarten ab 19.05 Uhr. Und wir sind dann am Mittwoch wieder zurück mit großartigen Gästen, wie gewohnt. Die Grande Dame des Journalismus wird da sein. Anneliese Rohrer, Staatskünstler Florian Schäuber und Pierre Berat. Silvia Grünberger. Morgen viel Spaß beim Eishockey. Wir sehen uns am Mittwoch um 21 Uhr.